الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال سبحانه وتعالى الله إن هان دفلتن الله زيل مهال بمهاتسشكايت رفن قفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, das wertvollste Kapital, das ein Muslim besitzt, ist seine Zeit. Und dieses Kapital im Vergleich zu dem Kapital von Händlern und Businessleuten wird immer weniger. Es ist nie stetig und es wird auch niemals steigen. Und jeder Tag, der vergeht, ist ein Verlust, wenn du ihn nicht zu deinen eigenen Gunsten verwendet hast. Liebe Geschwister, der Monat Rajab ist vorbei und wir befinden uns jetzt im Monat Schaban. Und dieser Monat ist ein Monat, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Menschen ihm gegenüber häufig unachtsam sind. So sagte Usama ibn Zayd, er beobachtete den Propheten sallallahu alaihi wasallam genauestens und er merkte, dass er im Monat Schaban besonders viel zu fasten pflegte. Daraufhin sagte er, O Gesandter Allahs, ich habe den Eindruck oder ich sehe, dass du im Monat Schaban mehr fastest als in allen anderen Monaten. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Monat, dem gegenüber die meisten Menschen unachtsam sind. Es ist der Monat zwischen Rajab und Schaban. Es ist ein Monat, in dem die Taten dem Herrn der Welten vorgelegt werden. Und ich wünsche und ich möchte gerne, dass meine Taten ihm vorgelegt werden, während ich am Fasten bin. Und dieser Hadith ist in Sunan an-Nasa'i überliefert worden. Wenn die Taten Allah subhanahu wa ta'ala vorgelegt werden, liebe Geschwister, dann ist die Frage, warum werden sie Allah subhanahu wa ta'ala vorgelegt? Sie werden, liebe Geschwister, manche Gelehrte haben gesagt, das weiß Allah azza wa jal ganz alleine und wir wissen nicht, was die Weisheit dahinter ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sieht die Taten von uns immer. Er kennt unsere Taten, bevor sie erschaffen worden sind. Er kennt unsere Taten, bevor wir sie begangen haben. Er kennt unsere Taten, bevor uns erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Denn er hat es in einem Buch geschrieben, 50.000 Jahre bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. Aber warum wird das gemacht? Manche Leute sagen, Allahu a'lam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts darüber gesagt. Und deswegen wissen wir auch nicht, was damit genau gemeint ist. Andere Gelehrte, wie es die offensichtliche Bedeutung aus der Erläuterung von As-Sindi ist, in der Erläuterung des Sunan Nasa'i, bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala dadurch, dass die Engel ihm die Taten vorlegen, erfahren die Engel den wahren Wert dieser Taten, die diese Diener gemacht haben. Denn die Engel, liebe Geschwister, wissen nicht, was in den Herzen der Söhne und Töchter Adams vorgeht. Die Engel wissen nicht, welche Absichten wir gehabt haben, wenn wir eine Tat begangen haben. Und dadurch erfahren sie, welche Tat bei Allah Wert hat und welche Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt gar keinen Wert hat. Aber eine Sache ist auf jeden Fall eine Weisheit, was ist hinter dieser Sache, dass die Taten Allah vorgezeigt werden. Und zwar, dass wir angespornt werden, an diesen Tagen besonders gute Taten zu vollziehen. Denn das ist ganz klar der Sinn des Hadithes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es mitgeteilt, dass montags und donnerstags die Taten Allah subhanahu wa ta'ala vorgelegt werden. Und deswegen möchte er an diesem Tag fasten. Also sollen wir ihm darin nachmachen. Und zweitens hat er uns mitgeteilt, dass also einmal im Jahr, und das ist eben im Monat Sha'ban, werden eben die Taten Allah subhanahu wa ta'ala vorgelegt. Und zwar die Taten, die man im gesamten Jahr lang gemacht hat. Und genauso umgekehrt, subhanallah, jeder, der diesen Hadith liest, er merkt natürlich, wie er angespornt wird, an diesen Tagen zu fasten. Denn er weiß, an diesem Tag, Allah subhanahu wa ta'ala schaut sich diese Taten besonders an. Und genauso umgekehrt, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Ar-Rahman, wenn es um den Tag der Auferstehung geht, über die beiden schwerwiegenden Geschöpfe sind die Menschen und die Djinn, weil sie sind die einzigen Geschöpfe, die Sünden auf sich lasten. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, sanafruhu lakum ayyuha thaqalan, was sinngemäß bedeutet, wir werden uns für euch frei machen, o ihr beiden Schwerwiegenden. Wir werden uns für euch frei machen, o ihr Schwerwiegenden. Als würde Allah azza wa jalla nicht immer alles wissen. Der weiß alles, subhanahu wa ta'ala. Und er braucht sich nicht extra Zeit nehmen, so wie es für einen Menschen ausdrücken würde. Allah azza wa jalla aber trotzdem sagt, diesen Tag, er wird sich für uns extra frei machen, um mit uns abzurechnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch ein gutes Ende bescheren. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam pflegte in keinem Monat so viel zu fasten wie in dem Ort, in dem wir uns jetzt befinden. Wer behauptet, dass er zu Ahl Sunnah gehört? Wer behauptet, dass er den rechtschaffenen Menschen als Salaf al-Salih folgt, der soll diese Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam umsetzen. Und nicht viel reden, denn das ist der zweite Ratschlag, liebe Geschwister. Der zweite Ratschlag lautet, dass wir an diesem Monat, wenn wir fasten, und auch, das gilt natürlich für alle anderen guten Taten, dass wir nicht über unsere guten Taten sprechen. Dass wir möglichst versuchen, diese guten Taten geheim zu halten. Denn das ist doch gerade der Sinn, warum der Monat, warum das Fasten, liebe Geschwister, so eine hohe Stellung bei Allah hat. Denn er sagte subhanahu wa ta'ala in einem heiligen Hadith, außer was das Fasten angeht, das Fasten macht er für mich ganz alleine und ich bin derjenige, der ihn dafür entlohnen wird. Das Fasten, liebe Geschwister, geschieht in meisten Fällen ganz und allein für Allah subhanahu wa ta'ala. Im Gegensatz zu anderen Gottesdiensten, die man deutlich sehen kann, weil dort Bewegungen sind, weil dort Aussagen getroffen werden und so weiter und so fort. Deswegen sei du nicht der Erste, der dieses Geheimnis zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala aufdeckt. Und der unter den Menschen Preis gibt, denn das ist sicherlich nicht hilfreich. Und sag nicht, ich mache das, damit die anderen auch fasten und so. Das ist, wie gesagt, eine gefährliche Tür. Das kann nützlich sein, muss aber nicht nützlich sein. Es ist besser, wenn du die anderen anspornst mit was Allah gesagt hat und der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, als mit deinen eigenen Taten, du schwacher, armer Mensch. Bei dir kann die Linie, die Absicht sich 180 Grad Kehrtwendung machen und schon bist du auf dem Weg der Verdammten. Die dritte Angelegenheit, liebe Geschwister, das Fasten ist entsprechend natürlich der Anstrengung. Und diese Anstrengung, wenn sie zufällig kommt, das heißt, wir beabsichtigen nicht extra diese Anstrengung und deswegen dafür belohnt zu werden, sondern wir beabsichtigen die gute Tat, das Fasten und die Anstrengung, sie kommt sowieso, denn der Tag ist relativ lang, Alhamdulillah, und deswegen ist die Belohnung entsprechend groß. Umgekehrt, wenn eine Person extra etwas macht, damit es für ihn anstrengender wird, das ist keine Anstrengung, für die der Mensch belohnt wird, und ich befürchte, dass er sogar danach gefragt werden wird. Das ist zum Beispiel, wenn er sagt, heute ich faste, ich möchte aber nicht zu Hause bleiben, ich möchte ein bisschen nach draußen gehen und werde etwas von den Sonnenstrahlen abbekommen, wenn das Fasten für mich anstrengender wird und damit ich mehr Belohnung bekomme. Das ist eine Art Anstrengung, für die wir, die keine Art Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala darstellt, das ist keine Qurba, sondern nur wenn sie, wie gesagt, sekundär vorkommt. Und wer letztes Jahr gefastet hat, wird auch dieses Jahr inshallah ta'ala fasten können. Und das Fasten, liebe Geschwister, man bereitet sich auf den 5. Ramadan vor durch den Schaban. Viele von uns, der Schaitan kommt zu ihnen und sagt ihnen, der Tag wird lang, sei vorsichtig, wie sollst du es machen, es wird anstrengend, lieber Bruder, dann faste heute, faste morgen, faste übermorgen, faste an diesen Tagen, und wenn du an einem Tag nicht fasten kannst, was machst du? Du brichst dein Fasten. Und lasse auf dich keine Sünde gemäß der meisten Gelehrten, weil es ein freiwilliges Fasten ist. Und deswegen, was ist das Problem, wenn du zum Beispiel morgen übermorgen anfängst einmal zu fasten und wenn es immer zu anstrengend wird, hörst du auf zu fasten. Und natürlich möchte ich nicht dazu anspornen, aber ich meine, es soll dich nicht davon abhalten zu fasten, deine Angst, dass du nicht fasten kannst, darum geht es. Und wenn du beim ersten Tag nicht kannst, jeder von uns weiß, dass der erste Tag ist anstrengend, der zweite Tag ist anstrengend, der dritte Tag wird wieder einfach, dann schaffst du es eben am ersten Tag nicht, aber am zweiten und am dritten Tag, und wenn der Monat Ramadan kommt, bist du schon dran gewöhnt, und für dich gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Schaban und Ramadan, und das ist wie ein freiwilliges Gebet vor dem Fortgebet, sind diese Tage von Schaban, und die Tage von Shawwal sind wie ein freiwilliges Gebet nach dem Fortgebet, wie vor dem Dhuhr beten wir zum Beispiel 2 Raka'a, und nach dem Dhuhr beten wir 2 Raka'a, genauso fasten wir vorher, und fasten wir auch nachher. Und an dieser Stelle, liebe Geschwister, möchte ich das enden und bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er mich und euch recht leitet, unser Iman festigt. Und als letzter Hinweis, liebe Geschwister, wer fasten möchte im Monat Schaban, so gibt es einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der, wer es ist, nicht ganz als reines umstritten ist, auch von manchen Gelehrten als authentisch bezeichnet wird, dass man nicht erst fasten anfangen soll zu fasten in der zweiten Hälfte von Schaban. Warum? Weil es geht ja darum, dass man nicht ermüdet für den Monat Ramadan. Es macht ja keinen Sinn, dass ich freiwillig faste auf Kosten meines Pflichtfastens. Und deswegen, wenn du anfangen möchtest zu fasten, fängst du in diesen Tagen an. Wir haben heute ungefähr den 5. Schaban, wie gesagt plus minus 1, nachdem der Monat begonnen hat. Aber du kannst jetzt anfangen, bevor eben die Hälfte eingetroffen ist. Denn wenn du jetzt nicht fastest bis in der Hälfte, dann sollst du danach lieber nicht fasten. Nicht, dass es verboten wäre, aber es ist besser, dass du es nicht machst, damit du nicht schwach wirst für den Monat Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich in euch festigen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala khayri khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Uterjim hadha al-kalam ikhwani al-afadil. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sagt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich möchte ein paar Worte ergänzen zu der vorangegangenen Predigt von letzter Woche und beginne meine Worte mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem der von Al-Irbad ibn Sariya überliefert wird. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat uns an einem Tag nach dem Morgengebet eine Ermahnung, hat uns einen Vortrag, einen ermahnenden Vortrag gehalten, der sehr unsere Herzen zutiefst berührt hat. Wir haben aufgrund dieser Ermahnung angefangen zu tränen und unsere Herzen wurden in Angst und Schrecken versetzt. Daraufhin sagte ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, diese Predigt hört sich an, als würde jemand sich verabschieden wollen. Was empfiehlst du uns? Daraufhin sagte er sallallahu alaihi wasallam: Ich empfehle euch eindringlich, Allah zu fürchten, zu hören und zu gehorchen, selbst wenn über euch ein abessinischer Sklave eingesetzt worden wäre. Denn derjenige, der nach euch leben wird, wird sehr viel Uneinigkeit sehen. Und ich wehe euch vor den neuen Angelegenheiten, denn sie sind ein Irrtum. Wer solche Dinge erleben wird, der soll sich an meine Sunna halten und die Sunna der besonnenen, rechtgeleiteten Kalifen, haltet an ihr Gewissen fest. Und dieser Hadith ist bei Imam Tirmidhi unter anderem überliefert worden. Wir sollen wissen, liebe Geschwister, dass die Religion, so wie sie uns heute erreicht hat, uns nur deswegen so klar und deutlich und in dieser reinen Form erreicht hat, weil erstens Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt hat, dass diese Religion bewahrt bleibt, sowohl der Koran als auch die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zweitens danach, weil die Menschen, die diese Religion uns überliefert haben, ehrliche Menschen gewesen waren. Und sie haben das, was sie gehört haben, genauso weitergegeben, wie sie es gehört haben. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Möge Allah einen Menschen glänzen lassen, der etwas von mir hört und es dann genauso weitergeht, wie er es von mir gehört hat. Und das ist das, was die Menschen damals umgesetzt haben. Aber, liebe Geschwister, diese Sache gilt nicht nur für die Gelehrten der Religion. Die Sache gilt nicht nur für die Überlieferer der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern die Sache gilt für jeden Einzelnen von uns. Sobald du über deine Religion sprichst, mit deinen Freunden, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Verwandten, mit wem auch immer, pass auf, dass du immer den Menschen etwas beibringst, wovon du selbst überzeugt bist und sicher bist, dass das auch wirklich ein Teil unserer Religion ist und nicht etwas ist, was du vielleicht dachtest, es sei ein Teil deiner Religion. Ich saß einmal mit einem bekannten Koranlehrer zusammen und wir haben uns unterhalten über die Überlieferung des Koran. Und wir wissen, dass zwischen uns und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befinden sich ungefähr 30 Überlieferer-Generationen. Das heißt, ungefähr 30 Menschen zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und der heutigen Generation, was das Überliefern des Koran Karim angeht, von Mund zu Mund, mit geschlossenen Ketten. Und wir haben uns überlegt, wenn einer von ihnen, wenn jeder von ihnen nur 1% Ungenauigkeit besessen hätte, dann wäre 70% des Koran heute nur noch da. 70%. Aber heutzutage, wir wissen, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Buchstaben in die Länge gezogen hat. Wir wissen, wann er einen Buchstaben dunkel gesprochen hat. Wir wissen, wann er einen Buchstaben hell gesprochen hat. Wir wissen so viele Dinge, liebe Geschwister, dass wir den Koran genauso lesen können, wie ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Jibril alaihi salatu wassalam beigebracht bekommen hat. Das gilt für den Koran. Das gleiche gilt für die Aqidah, das gleiche gilt für die Überlieferung der Hadithe, das gleiche gilt für Fiqh al-Salah, die Art und Weise, wie wir unser Gebet verrichten. Wenn die Gelehrten nicht darauf geachtet hätten, dann würden wir heute so enden, wie die Christen geendet sind. Denn die ersten Christen, ich meine damit die ersten Christen, das heißt die Anhänger von Jesus Christus alaihi salatu wassalam, sie haben die Gebetswaschung genauso vollzogen, wie wir die Gebetswaschung vollziehen. Was ist davon noch übrig geblieben? Nichts mehr. Warum? Weil man nach und nach immer etwas verändert hat. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass die Gebete sogar ähnlich, wenn nicht sogar gleich gewesen sind. Zu diesen Neuerungen, die in der heutigen Zeit hinzugefügt worden sind, sind natürlich, wie wir wissen, das als Ergänzung zur letzten Predigt und ein Beispiel von vielen Beispielen. Es passt aber zu erwähnen an dem heutigen Tag, weil von Sonntag auf Montag ist diese 15. Schaban-Nacht, die Hälfte von Schaban, an der, manche Leute nennen das die Nacht der Befreiung, Laylat Bara'ah. Und darüber gibt es viele erfundene Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es geht sogar so weit, dass manche Menschen sich auf diese Nacht sogar verlassen und normalerweise zum Gebeten nicht erscheinen. Sogar zum Jumu'ah vernachlässigen, die Eid-Gebete vernachlässigen, aber zu solchen Situationen, zu solchen Ereignissen treffen sie sich dann. Und all das ist eine Neuerung in der Religion, wurde bereits schon von Imam al-Shafi'i im 8. Jahrhundert in seinem Buch Al-I'tisam gesagt, also viel früher als es irgendwelche späteren Bewegungen hier und da gegeben hat. Und das gleiche bestätigen viele andere Gelehrte. Ich möchte mich in dieser Hinsicht, liebe Geschwister, kurz fassen. Zu guter Letzt, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, euch Segen für eure Aufmerksamkeit. Es gibt einen Hadith, auch den sollte man erwähnen, nur damit die Leute davor gewarnt sind, wenn sie das hören. Und zwar soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeblich gesagt haben zu Ali ibn Abi Talib, dass man, wenn man in dieser Nacht 100 Raka'a verrichtet und in jeder Raka'a die Fatiha liest und 10-mal Qul Huwallahu Ahad liest, das heißt, ja, 1000-mal hat man insgesamt gelesen, und du kannst dir merken, sobald irgendwas in Hadithen vorkommt, ein Zikr, der 1000 übersteigt und so, dann weißt du, dass da etwas mächtig schief ist. Dann heißt es, wenn du das machst, dann wird dir jedes Problem gelöst. Und dieser Hadith seltsamerweise wird von 8 Überlieferungswegen überliefert, und jeder davon befindet sich darin Lügner über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie willst du dich deinem Herrn nähern mit Lügen? Möge Allah uns davor bewahren. Und das gleiche erwähnten auch viele andere Gelehrte, auch Muhammad Tahir al-Fatani aus dem 10. Jahrhundert, gestorben 986 in seinem Buch Tadkirat al-Mawdu'at, und viele andere Sachen. Und Zayd ibn Aslam, rahimahullah ta'ala, er ist ein Gelehrter des 2. Jahrhunderts gewesen, gestorben 163. Er gehört zu den Tabi'in. Sein Vater, war ein freigelassener Sklave von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Er war ein Gelehrter des Islam, er war ein Gelehrter des Fiqh und des Hadith. Und er sagte selbst, rahimahullah ta'ala, ich habe niemanden erlebt von meinen Gelehrten und von den Fiqh-Gelehrten, die irgendwie auf diese Nacht der Befreiung hingewiesen haben oder auf ihre Vorzüglichkeit. Wie gesagt, das ist schon aus dem 2. Jahrhundert sehr früh erfunden worden, offensichtlich. Und Imam Zayd ibn Aslam ist nicht irgendjemand gewesen, liebe Geschwister, sondern er war, wie gesagt, Imam Al-Zahabi, wie ihn gesagt hat, er war ein Imam, er war ein Vorbild, er war ein Fiqh-Gelehrter, er war ein Hadith-Gelehrter, und diese Überlieferungen, die er hat, gehen viele, wie gesagt, über seinen Vater und über Umar radiallahu ta'ala anhu zurück. Und Zayd ibn Aslam, brauchen wir nicht über ihn lange sprechen, aber ich will nur sagen, er war ein Gelehrter, der eine ganz große, starke Ausstrahlung gehabt hat, im Sinne von, dass die Menschen ihn so respektiert haben, dass sie sich nicht mal getraut haben, ihn anzusprechen. Und der Hinweis, den hat er uns gegeben. Er sagte, fürchte Allah, so werden dich die Menschen lieben, selbst wenn sie dich verabscheuen. Fürchte Allah, so werden dich die Menschen lieben. Diejenigen Menschen, die dich diesen Respekt verschaffen, den verschaffen sie sich nicht dadurch, dass sie den Menschen irgendwie harte Worte sagen oder dass sie sich von den Menschen abgrenzen, sondern weil sie ein Geheimnis haben zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala, was bedeutet, Allah zu fürchten, ob man von den Menschen gesehen wird oder nicht von den Menschen gesehen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.